Ich möchte heute Morgen mit uns eine ganz bekannte Geschichte betrachten, wo vielleicht viele denken, ja, das haben wir schon 100-mal gehört und ich gebe Ihnen recht. Aber wir gucken sie trotzdem an. Und zwar die Geschichte vom verlorenen und wiedergefundenen Sohn. Das ist Lukas Kapitel 15. Ab Vers 11, ich lese Kapitel 15, Vers 11 bis 24, und am nächsten Sonntag werde ich dann den zweiten Sohn betrachten. Jesus fuhr fort, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schotten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat denn mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Diener, schnell, holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der liebende Vater. Dieser Mann hatte zwei Söhne. Und der Jüngere sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir den Anteil an dem Erbe, das mir zusteht. Und der Vater teilt das auf. Und ich weiß, manchmal versucht man da schon viel hineinzulegen. Aber das war für die damalige Zeit nicht etwas Ungewöhnliches, dass ein Sohn an seinem Vater diese Forderung stellte. Und die Geschichte fixiert auch gar nicht diesen Punkt. Das macht er selbstverständlich. Er teilt sein Erbe auf diese beiden Söhne auf. Und wenige Tage nachdem der Sohn dieses Erbe empfangen hat, und natürlich verliert der Sohn, der sich das Erbe so auszahlen lässt, verliert dann praktisch die Sohnsrechte. Er hat ja dann seinen Anteil bekommen. Und jetzt hat dieser Mann das bekommen. Ich weiß nicht, wie alt das er war. Und er hat alles verkauft und zog in ein anderes Land mit dem Geld, den er als Ertrag von diesem Erbe lösen konnte. Aber statt sein Erbe zu verwalten, verschleuderte er es. Er lebt in Saus und Braus, das heißt, er führte ein zügelloses Leben, das in erster Linie nach dem höchsten und besten Genuss suchte. Aber auch große Vermögen, wenn es nicht gerade 20, 30 Milliarden sind, auch große Vermögen zerrinnen schnell, wenn man nur ausgibt. Und wenn man nur in Saus und Braus lebt, plötzlich ist alles weg. Und so kam dieser junge Mann in ein finanzielles Fiasko. Er hat alles verprasst. Aber nicht nur das, als er dann finanziell am Boden war, kam noch eine Hungersnot dazu. Und dann erlitt er die absolute Bruchlandung. Aus dem Saus und Braus wurde er in Elend und Jammer gezerrt, in eine unsägliche Tiefe des Lebens. Er hat sich an einen Bürger gehängt, sich einen Bürger angeboten, dieses jenes Landes, und der schickt ihn auf die Weiden, um die Schweine zu hüten. Jeder Jude, der das hört, diese Geschichte, die Jesus erzählt, wenn der das hört, den überkommt ein Schaudern. Die Schweine, das waren unreine Tiere. Und es gibt kaum ein stärkeres Bild, als wenn man bei den Schweinen landet, um zu zeigen, wie heruntergekommen, im wahrsten Sinne heruntergekommen dieser Mann war. Ein elender Kerl. Und dann hat er noch Hunger gehabt und durfte nicht einmal das essen, was die Schweine aßen. So tief ist er gefallen. Zuerst in Saus und Braus und verwöhnt und dann auf einmal in einem Elend, das er bis dahin noch nie gekannt hatte. Dieser Sohn ist ein Bild für Menschen, die von Gott gelöst sind. Von Menschen, die ihr Leben verschleudern in der Illusion, sie gewinnen das Leben dadurch. Man lebt ja schließlich nur einmal. Und so lebt man dann nach dem Prinzip, das Paulus auch anwenden würde, hätte er keine Hoffnung und kein echtes Ziel. Kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Also holen wir aus dem Leben heraus, was herauszuholen ist. So wie es ein alter Schlager diese Lebenshaltung in einem schlichten Satz zum Ausdruck bringt, ich will alles und was? Ich weiß nicht, wer den Schlager noch kennt. Und noch viel mehr. Ich will alles und noch viel mehr. Das ist eigentlich in einem ganzen schlichten Satz ausgedrückt, was die Philosophie des Menschen eigentlich ist. So viel Vergnügen, so viel Genuss wie möglich aus diesem Leben herauszuholen. Jeder soll das machen, was ihm Freude macht. Wer so lebt, kennt auch kaum mehr moralische Schranken. Der moralische Grundsatz ist, was Spaß macht, ist gut. Was Spaß macht, ist gut. Das ist die Vorstellung der Moral unserer heutigen Gesellschaft. Jeder soll das machen, was ihm Freude macht. Du bist dumm, wenn du das nicht tust, was du tun könntest. Du verpasst ja dein Leben. Anstatt nach Gott zu fragen, was ihm gefällt, zu fragen, wie er sich das Leben denkt, er, der uns geschaffen hat, tendieren wir Menschen dazu, einfach alles zu verspielen. Hauptsache, für mich stimmt's. Für mich ist es gut. Auch als Christen stehen wir in der Gefahr, dieser Einstellung entsprechend zu leben. Für mich stimmt's. Da gibt es auch Christen, die leben in Sünde. Die können sagen, obwohl sie in Sünde leben, für mich stimmt's. Wenn es für dich nicht stimmt, wenn du ein Problem hast damit, ist es dein Problem. Für mich stimmt's. Aber ich denke, dass wir Christen lernen müssen, nicht nur darüber nachzudenken, ob es für mich stimmt. Wir müssen auch lernen, darüber nachzudenken, ob es für Gott stimmt. Und jeder, der in einer Gemeinschaft eingebunden ist, wenn er Gemeinschaft leben will, kann er nicht nach dem Prinzip leben, die Hauptsache ist, für mich stimmt's. So könnte ich in keiner Familie leben. Auf jeden Fall nicht in einer Familie, die füreinander da ist. In einer Familie lebt man nicht nach dem Prinzip, für mich stimmt's, dann ist es okay. Sondern in einer Familie lebt man damit, dass man sucht, stimmt es für uns? Können wir miteinander so leben? Können wir miteinander so umgehen? Und so muss die Frage von uns Christen auch nicht sein, stimmt es einfach für mich? Unsere Frage muss sein, stimmt das auch für Gott? Ist er einverstanden? Findet er das auch gut oder findet er das nicht gut? Da kann ich nicht einfach in Sünde leben und sagen, für mich stimmt's. Und dann denen, die vielleicht da Fragen haben, und ich spreche, wenn ich von Sünde spreche, spreche ich immer von klaren Sünden. Ich habe gestohlen, ich lebe im Ehebruch und so weiter, in Unzucht. und ich dann einfach sage, ja, für mich stimmt es im Moment. Und dann sagen die anderen, das kann aber nicht stimmen, weil das Gott nicht gefallen kann. Und dann sagt man, ja, ihr seid halt so eng. Dann ist das Thema auch erledigt. Dann sind wir halt die Engen, die Sturen, die weiß ich was. Aber das kann nicht die Lebensphilosophie sein, was Spaß macht, ist gut. Ich habe nichts gegen Spaß. Und auch in den Freizeiten gucke ich, dass wir Fun haben. Wir waren mal am Strand, das konnten wir dann irgendwie noch regeln, dass wir mal an den Strand kamen, dann wollten sie mal das Meer sehen. Und dann hat mich eine von OM gefragt, ja, was wir da jetzt praktisch als Ziel haben. Ich habe gesagt, sie möchten einfach gern zusammen sein. Sprechen, singen und etwas Spaß haben. Wenn man das kann, dann kann man auch wieder hart zupacken miteinander. Ich habe nichts gegen Spaß. Aber es kann nicht unsere Philosophie sein, dass wir einfach generell sagen, was Spaß macht, ist gut. So argumentiert heute unsere Spaßgesellschaft. Was der verlorene Sohn macht, das ist genau das, was der Mensch tut. Wir sind alle Geschöpfe Gottes. Alles, was wir können, auch ein Mensch, der Gott nicht achtet, alles, zu was er fähig ist, hat er von Gott bekommen, weil er Geschöpf Gottes ist. Er kann nur arbeiten, weil er ein Geschöpf Gottes ist. Er kann nur Spaß haben, weil ihn Gott geschaffen hat und ihm das überhaupt ermöglicht. Und nun zeigt dieses Bild von diesem Sohn, der den Vater verlässt, genau das Bild des Menschen, der sich von Gott abwendet. Der eigentlich sagt, ja, ich habe alles von dir, du hast mich geschaffen, aber jetzt will ich nichts mehr mit dir zu tun haben, ich will jetzt leben als eine autonome Persönlichkeit. Und damit lebt der Mensch aus der Kraft Gottes gegen Gott. Das ist wie wenn wir ein Kind haben und dieses Kind ziehen wir auf, wir investieren viel. Und dann plötzlich beginnt dieses Kind gegen mich zu operieren. Dann benutzt es all das, was ich in das Kind hineingelegt habe, in Aufopferung dazu, um mich zu schädigen. Das ist praktisch man lebt aus der Kraft Gottes gegen Gott. Das ist die Wirklichkeit des verlorenen Menschen. Dass er aus der Kraft Gottes lebt, aber er lebt gegen Gott. Er benutzt all die Fähigkeiten und Begabungen, um von ihm wegzukommen und nicht zu ihm hinzukommen. Aber all das, was er tun kann, dass er es überhaupt tun kann, ist eine Gabe Gottes. Weil Gott sein Schöpfer ist. Das Resultat sind orientierungslose Menschen, beziehungsunfähige Menschen, überlaufene psychologischen Praxen, überfüllte Kliniken, weil die Menschen nicht mehr zurechtkommen, sie können sich nicht mehr orientieren. Obwohl sie Lebensfreude haben könnten, haben sie plötzlich keine Lebensfreude mehr. Sie können das, was sie haben, gar nicht mehr genießen. Kein Lebenssinn, körperlich und seelisch kaputte Menschen. Und Gott wartet wie dieser liebende Vater auf diese Menschen, auf uns. Und weil er wartet und nicht gleich straft, und dann die Menschen denken, er existiert nicht, weil er nicht reagiert, ich kann ja in dem Mikro, kann ich einen Film mitlaufen lassen, wenn die mich nicht erwischen, dann von Gott her merke ich eh nichts. Wir leben dann so, als gäbe es keine moralische Instanz mehr. Und das bringt der Prediger in einer schönen Aussage auf den Punkt, weil das Urteil über böses Tun nicht so gleich ergeht, also weil Gott nicht sofort straft, wird das Herz des Menschen voll Begier, Böses zu tun. Er meint, er kann es weiter tun. Es sei unbeobachtet, unbemerkt. Aber nichts ist unbemerkt. Das ist nicht zum uns Angst einjagen, wie mit dem Samichlaus, oder? Wenn man den Kindern sagt, ja, aber jetzt kommt ein Samichlaus, und wenn du jetzt was machst, der sieht dann das und der nimmt dich dann mit. Sondern es ist eine Wirklichkeit, dass vor den Augen Gottes nichts verborgen bleibt. Und wenn ich noch meine, ich könnte es verbergen, ich kann es nicht verbergen. Ich werde einmal Rechenschaft ablegen über mein Leben. ob mir das gefällt oder nicht. Nichts kann verborgen bleiben. Und wenn Gott nicht sofort straft, dann hat das nichts damit zu tun, dass Gott abwesend wäre, sondern es hat einzig und allein mit der Gnade und Barmherzigkeit Gottes zu tun, dass er uns Zeit gibt, um zu ihm zu kommen. Früher oder später wird jeder Mensch, der wie dieser junge Mann von seinem Vater weggeht, jeder Mensch, der von Gott weggeht, wird eine katastrophale Bruchlandung erleben. Wenn nicht hier, dann in der Ewigkeit. Er wird sie erleben. Und nun sitzt dieser Sohn bei den Schweinen. Erbärmlicher Anblick. Niemand hätte gedacht, wenn er diesen Sohn angeguckt hätte, bei den Schweinen sitzen, dass das ein Mann ist, der aus gutem, vermögendem Haus kommt. Niemand. Man hätte gedacht, ja, der ist so irgendwie so in einer unbedeutenden Familie aufgewachsen. Ein Niemand. Keiner hätte vermutet, dass da ein Mann sitzt, der aus einem sehr reichen und bedeutenden Haus kommt. Er ist wirklich heruntergekommen. Und glücklicherweise kommt dieser Mann zur Besinnung. Zeit, über sein Leben nachzudenken bei den Schweinen, hatte er ja. Das berauschende Leben ließ ihm ja keine Zeit zur Besinnung. Aber das Zusammensein mit den Schweinen, das führte dazu, dass er zur Besinnung kam. Er überlegte, wie viele Tagelöhne denn sein Vater hatte, und das mussten sehr viele sein. Und alle hatten genug zu essen. Und ich dagegen komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen, denkt er. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhne. Ich habe gedacht, das mache ich. Ich gehe zurück zu meinem Vater. Das klingt doch schon ganz vernünftig. Gute Überlegung. Aber seine Einsicht ist nicht nur die Einsicht, beim Vater habe ich dann wenigstens zu essen als Tagelöhner, sondern er kommt zu einer viel vertiefteren Einsicht. Er begreift, dass er gegen Gott und gegen seinen Vater gesündigt hat. Er übernimmt die Verantwortung für sein Leben und macht nicht andere für seinen erbärmlichen Zustand verantwortlich. Eine Haltung, die uns nicht sehr oft begegnet. Schuld sind doch bekanntlich immer die anderen. Schuld ist die Gesellschaft, schuld sind die Eltern, schuld sind die Freunde, schuld sind die Sozialämter. Selbstverständlich auch Gott ist schuld. Aber nie wir. So hätte er auch sagen können, ja, warum hat denn der Vater mir mein Erbe ausbezahlt? Hätte das nicht gemacht, wäre ich jetzt nicht bei den Schweinen. Er hätte mich halt mehr an die Kandare nehmen müssen. Was ist denn das für ein Vater? Er hätte seine Freunde, mit denen er ins Haus und Braus lebte, zur Verantwortung ziehen können. So geschieht das oft. Wir tendieren dazu, die Verantwortung immer den anderen zu übertragen. Wenn irgendetwas nicht stimmt, dann ist der andere die Quelle dieser Ursache. Aber hier haben wir einen Mann, der dann doch so zur Besinnung kommt, dass er bereit ist, die Verantwortung für sein eigenes Tun zu übernehmen und hinzustehen, ich habe gesündigt. Und so sehen wir auch in der Offenbarung, da heißt es, die Hitze war so furchtbar, über ein Gericht Gottes, dass ihnen die Haut am Körper verbrannte. Sie wussten genau, dass Gott in seiner Macht diesen Plagen über sie hereinbrechen ließ. Aber statt umzukehren und ihm Ehre zu erweisen, verfluchten sie seinen Namen. Also sie wussten, Gott hat jetzt hier gesprochen, aber statt sich zur Besinnung rufen zu lassen, verfluchten sie seinen Namen. Es ist gar nicht selbstverständlich, dass dieser Sohn zurückging. Wir kennen diese Geschichte so gut, dass wir meinen, ja klar geht er zurück, aber es ist gar nicht so selbstverständlich. Viele Menschen, wenn sie am Boden sind, sind immer noch zu stolz, um zurückzugehen. Lieber beißen sie sich zu Tode, als zu sagen, ich habe gesündigt. Das ist der stolze Mensch. Aber der Sohn verhält sich glücklicherweise nicht so. Er erkennt und anerkennt seine Schuld. Er übernimmt die volle Verantwortung. Ich habe gesündigt. Es ist meine Schuld. Da, wo ich jetzt stehe und wo ich jetzt bin, das habe ich durch mein Verhalten verursacht. Das ist echte Reue. Falsche Reue ist traurig darüber, über die Folgen der Sünde. Also zum Beispiel, wenn ich gestohlen habe, bin ich traurig darüber, über die Unannehmlichkeiten, die entstehen, wenn man mich entdeckt. Es tut mir leid, aber es tut mir nur leid, dass ich entdeckt worden bin und jetzt diese Folgen zu tragen habe. Aber echte Reue begreift, dass nicht im Vordergrund die Unannehmlichkeit steht, die mir begegnet durch mein falsches Verhalten, sondern echte Reue anerkennt den Schaden, den sie verursacht, gegenüber Menschen und gegenüber Gott. Echte Reue anerkennt, dass Gott beleidigt wurde durch mein Verhalten. Kennen Sie solche Reue in Ihrem Leben? Sind Sie schon zu Gott gekommen, dass Sie wussten, ich habe eigentlich Gott beleidigt durch mein Leben? Ich habe ihn gar nie wirklich ernst genommen. Im Römerbrief heißt es, es macht keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist. Denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Alle haben gesündigt. Niemand von uns kann sagen, ich habe überhaupt nie gesündigt. Ich bin zwar nicht Christ, aber ich habe gar nicht gesündigt. Warum soll ich Christ werden? Du hast gesündigt. Du beleidigst Gott mit deinem Leben nur schon dadurch, dass du ihn nicht respektierst und dass du nicht an Jesus, seinen Sohn, glaubst. Das ist die höchste Beleidigung Gottes gegenüber. Du lehnst eine Gabe Gottes ab, etwas, was dir Gott schenkt. Sagst du, nein, brauche ich gar nicht. Die Sünde, die beste Bezeichnung von Sünde, finde ich, eine der besten Bezeichnungen von Sünde, ist nicht, du hast das und das schlecht getan, sondern der Heilige Geist zeigt uns, was Sünde ist, das heißt im Johannesevangelium. Die Sünde ist, sagt Jesus, dass sie nicht glauben an mich. Dass sie mir nicht vertrauen, das ist die Generalsünde des Menschen, dass er sich von Gott abwendet, dass er nicht an Jesus vertraut, dass sie sagen, ja, Jesus wurde gekreuzigt und ist auferstanden, das ist ja ein Märchen, das ist eine Beleidigung Gottes. Das ist, wenn mir jemand etwas schenken würde und ich schmeiße ihm das hin und sage, behalt doch deinen Plunder selber. Brauche ich gar nicht. Jeder hat gesündigt. Keiner von uns kann so gut sein, dass er sich vor Gott rühmen könnte. Und wenn uns das klar ist oder nicht klar ist, dann machen Sie es doch wie der Sohn. Setzen Sie sich hin und gehen Sie einmal in sich. Nehmen Sie eine Bibel zur Hand. Lesen Sie vielleicht einmal im Johannesevangelium. Und sagen Sie Gott, Herr, sprich zu mir. Lass mich deine Wege verstehen. Machen Sie sich über Ihr Leben und Ihre Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, Gedanken. Und machen Sie es wie der Sohn. Kommen Sie zu Gott. Vertrauen Sie ihm Ihr Leben an. Seien Sie nicht so stolz. Sie denken, ich brauche das gar nicht oder was soll das überhaupt? Wir haben auch wieder in diesem Camp gesehen, da ist diese junge Frau, die ich gesagt habe, die ist so, hat sich geöffnet für den Glauben, ist in eine Brüdergemeinde gegangen, hat dort das Evangelium gehört, hatte den Eindruck, sie sei gläubig, einfach nur schon, weil sie dorthin ging, und hat dann irgendwie realisiert, dass sie nicht wiedergeboren ist. Und hat dann in dieser Zeit Jesus das Leben anvertraut. Wir können Jahre in Gemeinden ein- und ausgehen, aber nie wirklich mit Jesus in Kontakt gekommen zu sein. Nicht erfüllt worden sein mit dem Heiligen Geist. Das wird man, wenn man zu Jesus kommt. Dann werden Leben verändern. Das haben wir auch gesagt bei diesen Kindern in Portugal. Wir wissen nicht, wie das weitergeht, aber wenn das wirklich von den Kindern von Herzen geschehen ist, dann wird der Heilige Geist jetzt in ihnen wohnen. Der Geist Gottes wird sein Werk tun mit diesen Kindern, die in Umständen leben, wo sie nicht so behütet sind, wenn sie zu Jesus kommen. Aber Gott wird das bewahren in ihnen, da bin ich überzeugt. Die Kraft des Heiligen Geistes wird das Werk tun in diesen Kindern. Nach dieser Einsicht macht sich nun dieser Mann auf den Weg zu seinem Vater. Und da, denke ich, begegnet uns eines der ergreifendsten Bilder, die uns aufgezeigt werden von der Liebe Gottes in der Bibel. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen, heißt es. Voller Mitleid lief der Vater ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Von Weitem sah der Vater seinen Sohn, der all sein Vermögen verprasst hatte. Sein Sohn, der ein zügelloses Leben führte, moralisch verwerflich. Und der Vater sieht ihn kommen. Und was sieht er? Der ist nicht gut gekleidet. Warum ergreift den Vater das Mitleid? Weil er sieht, wie sein Sohn völlig auf dem Nullpunkt ist, unter Null. Wirklich heruntergekommen. Eigentlich müsste sich jetzt der Vater zurückziehen, ganz beleidigt. Müsste sagen, ja, was will jetzt der? Muss mich ja schämen, wenn der kommt. Was denken die anderen Leute? Jetzt kommt mein Sohn, der ist so heruntergekommen. Der soll doch wegbleiben, jetzt hat er eh alles verprasst. Das wäre doch die logische Folge der Geschichte. So müsste es doch laufen. Und wenn ich ihn schon zurücknehme, dann bitte sehr, dann soll er zuerst einmal zeigen, dass seine Reue echt ist, und dann soll er zuerst einmal das, was er kaputt gemacht hat, soweit es geht, wieder reparieren. Bevor ich mein Herz für ihn öffne, soll der mal kriechen. So müsste doch die Geschichte gehen. Aber so geht sie nicht. Es ist nicht der Gedanke dieses Vaters, seinen Sohn zu demütigen. Nein, der Vater rennt seinem Sohn entgegen. Ich habe mal gehört, dass das für ein orientalisches Empfinden der Würde eines Vaters nicht entspricht. Und das Wort, das hier im Griechischen gebraucht wird für das Rennen, ist das Wort, das man für Wettläufe braucht, Wettkämpfe. Also der Vater spurtet seinem Sohn entgegen. Er rennt. Er rennt und er fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Diesen heruntergekommenen Menschen küsst er. Denkt ihr, oh, der ist schmutzig, der war bei den Schweinen. Ist ihm egal. Er herzt ihn. Er umarmt ihn. Kein einziger Vorwurf geht über seine Lippen. Keine demütige Handlung erwartet er von seinem Sohn. Nein. Wenn sich jemand in dieser Situation gedemütigt hat, dann war es der Vater. Er hat sich herabgelassen zu seinem Sohn. Er ist seinem Sohn entgegengerannt. Er hat ihn umarmt. Er hat ihn geküsst. Und der Sohn stammelt dann noch das, was er hervor, was er dem Vater sagen wollte. Der Vater sagt, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Jetzt könnte man eine große Diskussion erwarten, wieder, ja, ich weiß, du bist ein schlechter Sohn gewesen, noch ein bisschen Moral und pipapo. Der Vater spricht gar nicht mit seinem Sohn. Seine Diener müssen ihm hinterhergerannt sein, der muss also wirklich sehr vermögend gewesen sein. Seine Dienerschaft muss ihm hinterhergerannt sein und er sagt sofort den Dienern, schnell holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger, bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Er gibt seinen Dienern die Anweisungen, all das zu bringen, was einen was ein rechtmäßiger Sohn trägt. Den Ring der Familie, die besten Kleider, dass jeder sofort sieht, das ist mein Sohn. Es wäre absolut schlimme Auslegung, wenn man sagen würde, der Vater hat das gemacht, dass er sich dann nicht schämen muss über seinen Sohn. Das war überhaupt nicht das Problem. Der Vater hat das gemacht, weil er dem Sohn die volle Würde zurückgab, als sein Sohn zu gelten. Und dass das nicht so einfach war, das sehen wir dann nächsten Sonntag bei seinem Bruder. Der hat das nämlich nicht so ganz einordnen können. Nichts will der Vater von dem Vorschlag seines Sohnes wissen. Das ist das wunderbarste Bild für die Freude Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Hier wird uns vor Augen geführt, was Jakobus sagt, nähert euch zu Gott und er wird sich euch nähern. Also das ist genau das Bild. Der Sohn geht zurück zum Vater und jetzt sagt dieser Jakobus, nähert euch zu Gott, so wird sich Gott zu euch nähern. Dann kommt Gott auch entgegen. Das ist ja wunderbar. Das ist nur nicht ein Einbahnweg. Also es ist nicht, wie wenn ich vor einem König sitze und dann muss ich mich zu dem Thron hervorkämpfen. Das ist jetzt dann sehr peinlich. Alle gucken zu und dann weiß man nicht mehr, welches Bein jetzt hinten und vorne ist und weiß sich kaum mehr zu bewegen. Und dann fällt man dann vor diesem König nieder. Unser König rennt uns entgegen. Er achtet nicht darauf, dass er seine Würde und seine Erhabenheit erhält, dass wir fast nicht mehr die Lippen voneinander bringen. Er rennt uns entgegen, nähert euch zu Gott, so nähert er sich zu euch. Reinigt eure Hände von Schuld und Schuld, ihr Sünder, gebt euer Herz Gott hin, ihr Zwiespältigen. Gott naht sich und er macht ein kaputtes Leben völlig neu. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Er kleidet seinen Sohn neu ein. Er erhebt ihn wieder in seinen rechtmäßigen Stand als Sohn. Und das ist Rechtfertigung. Das geschieht, wenn sich ein Mensch bekehrt, wenn sich ein Mensch Jesus zuwendet. Dann geschieht exakt das, dass Gott uns die Würde, die wir eigentlich haben, durch das, dass wir seine Geschöpfe sind, uns zurückgibt. Und wenn er sieht, dass wir wirklich von Herzen bereuen, dann kommt er nicht noch mit 1000 Regeln, die er dann einführt, bevor er dann sagt, wenn du das und 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 das gemacht hast und wenn du das dann auch gut gemacht hast, dann überlege ich mir, ob ich mich erbarmen werde über dir. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Deshalb sagt auch der Paulus immer wieder, freut euch und sagt Dank dem Vater. Der liebende Vater. Es ist viel mehr ein Gleichnis und eine Erzählung des liebenden Vaters, viel weniger ein des verlorenen Sohnes. Diese Geschichte erzählt uns viel mehr über Gott als über den Sohn. Nämlich über die Liebe Gottes. Über seine Barmherzigkeit. Über seine Offenheit. Diese Liebe sagt uns sehr viel dazu, wenn unser Leben kaputt ist, was es braucht, um neues Leben zu bekommen. Nämlich einzig und allein, dass ich meine Sünde eingestehe und die Verantwortung für meine Sünde übernehme. Und dass ich zurückkomme zum Vater, der mich geschaffen hat. In Jesus Christus. Und du wirst mit offenen Armen empfangen. Gott wird dich herzen. Gott wird dich in den Stand stellen, in den du eigentlich hineingehörst, von der Schöpfung an. Und so sagt auch dieser Gedanke von der Kindschaft Gottes, den wir haben, sehen wir auch im Johannesbrief. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Bist du tatsächlich ein Kind Gottes? Und wenn du noch keines bist, dann halt dieses Bild vor Augen. Dann warum gehst du dann nicht? Wenn dir Gott so entgegenspringt, rennt, dann kann ich dir nur eins sagen, dann ist dein Stolz x-mal größer als Gottes Stolz. Dann erhebst du dich über Gott selbst. Gott kommt dir entgegen. Er möchte dir ein neues Leben schenken. Und diese Erzählung von Jesus sagt uns so viel über die Liebe und Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und es sagt uns so viel darüber, wie Gott uns empfängt mit offenen Armen. Das wünsche ich, dieses Erlebnis wünsche ich jedem von uns. Nähert euch zu Gott, so nähert er sich zu euch. Amen. Vater, ich möchte dir danken für dieses wunderbare Bild deiner Liebe und Barmherzigkeit. Ich möchte dir danken, dass du, Jesus, dieses Gleichnis erzählst, um zu zeigen, wie unfassbar die Liebe deines Vaters zu uns Menschen ist. Wie unbegreiflich groß, wie gern dein Vater vergibt, wenn wir uns verschuldet haben. Wie er uns aufnimmt, wenn wir unser Leben ganz am Boden zerstört ist, wenn wir Fehler gemacht haben. Oder auch einfach, wenn wir ohne dich leben und du bist offen für uns, du empfängst uns, du rennst uns entgegen. Ein wunderbares Bild und wir danken dir und beten dich an, dass du dich erniedrigt hast und gedemütigt. Und das werden wir jetzt auch mit dem Abendmahl feiern, da werden wir ja sehen, wie du dich gedemütigt hast für uns. Das ist der Liebensakt schlechthin, dass du diese Welt gekommen bist und dich geopfert hast für unsere Schuld. Wir beten dich an und wir rühmen deinen wunderbaren Namen. Amen. Es gibt auch kaum ein stärkeres Bild dafür von der Liebe Gottes, von der Erniedrigung Gottes. Gott kommt uns entgegen, das ist eine der elementaren Aussagen der Bibel. Gott kommt uns entgegen. Es ist nicht wie in den Märchen, wo immer jemand irgendwo etwas suchen muss, das irgendwo an einem Ort festgelegt ist. Gott kommt uns entgegen. Er macht den ersten Schritt auf uns zu. Und das hat er gemacht im Kreuz auf Golgatha. Er hat nicht danach geschaut, haben sie es verdient? Nein, wir haben es nicht verdient. Das sagt die Bibel ganz klar. Das hat er getan zu einem Zeitpunkt, wo wir es überhaupt nicht verdient hätten. Aber er hat es getan aus Liebe zu uns. Er ist uns entgegengekommen. Und das wollen wir auch jetzt miteinander feiern im Sinn von, dass wir Gott danken für das, was er für uns getan hat. Und ich lese da uns diesen Abschnitt in Korintherbrief, Kapitel 11. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das wollen wir tun. Wir wollen mit diesem Einnehmen des Abendmahls sagen, ja, wir glauben an Jesus. Wir glauben, dass das Gottes Handeln war, aus Liebe zu uns. Wir glauben, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Und wer das nicht glaubt, der darf das gerne an sich vorbeigehen lassen. Und dann soll er in sich gehen wie dieser Sohn und soll Gott entgegengehen. Und Gott entgegengehen wir, indem wir einem schlichten Gebet uns Jesus zuwenden. Bekommen wir neues Leben. Die Kinder haben es ganz schlicht gemacht. Ein Gebet. Sie wollten ihr Leben Jesus geben. Und so können sie das auch heute Morgen tun. Sie müssen nicht einen Monat warten. Oder ein Jahr. Oder zum nächsten Gottesdienst. Sie können das heute Morgen tun. Sie können sich jemand schnappen und sagen, hey, du bist doch auch Christ. Ich möchte mit dir beten. Ich möchte diesen lieben Vater in meinem Leben haben. Ich möchte nicht ohne ihn leben.